Ich habe hier ein paar allgemeine Informationen. Das Wort Sabbat, das griechische Wort Sabbat, im Griechischen heißt es Sabbaton, ist also sehr ähnlich wie im Deutschen, kommt recht oft in den Evangelien vor. Es bezeichnet meistens den wöchentlichen Ruhetag, also den Sabbat. Dieses griechische Wort kann aber auch Woche bedeuten. Das wurde also für Sabbat, aber auch für die Woche verwendet. Und es gibt Stellen auch im Neuen Testament, wo dieses Wort mit Woche übersetzt werden muss. Wenn wir uns die Häufigkeit anschauen, Matthäus verwendet das Wort Sabbat 9-mal, Markus 11, Lukas 19-mal und Johannes 11-mal. Ja, was fällt uns hier auf? Allein wenn wir uns nur diese Häufigkeit anschauen. Sicher, das Markus-Evangelium ist das kürzeste, aber im Grunde ist hier auffällig, dass im Matthäus-Evangelium, von dem ich vorher behauptet habe, dass es eigentlich ja für Juden oder Judenchristen geschrieben wurde, das Wort Sabbat weniger oft vorkommt als zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Wer ist denn Lukas als Schreiber eines Evangeliums? Er kommt ursprünglich aus dem Heidentum, er ist Arzt. Er schreibt an einen sogenannten Theophilus, von dem wir nicht sehr viel wissen, aber offensichtlich ein gebildeter Mann, der aus dem Heidentum ursprünglich kommt. Und gerade Lukas verwendet das Wort Sabbat in seinem Evangelium am häufigsten. Ja? Das ist also eigentlich überraschend. Also, merkwürdig ist, der jüdische, unter Anführungszeichen Matthäus, verwendet den Ausdruck Sabbat selten und der unter Anführungszeichen heidnische Lukas am häufigsten, obwohl er am wenigsten gesetzlich ist, wie manche Theologen behaupten. Warum ist das interessant? Wann sind denn die Evangelien geschrieben? Wann sind die Evangelien geschrieben? Die sind nicht sofort mit der Himmelfahrt niedergeschrieben worden, sondern erst einige Jahre später. Ich werde auf diese Frage noch zu sprechen kommen, um dann auch ein Argument damit zu bilden. Schauen wir uns also Lukas einmal an. Lukas erwähnt in Lukas 4,16 das erste Mal den Sabbat. Lukas 4,16 ist ja für uns ein wichtiger Text, haben wir gesagt, weil dort steht, dass Jesus nach seiner Gewohnheit in die Synagoge geht. Übrigens war das kein so positives Erlebnis. Die Leute wollen Jesus dann umbringen. Lukas 4,16, wenn wir uns das anschauen, Lukas Kapitel 3, da ist die Taufe von Jesus. Lukas 4, die Versuchungsgeschichte. Satan kommt in der Wüste nach 40-tägigem Fasten. Und das erste öffentliche Auftreten Jesu findet am Sabbat in der Synagoge von Nazareth statt. Jesus beginnt seinen Dienst am Sabbat. Bedenkt, im heidnischen Lukas-Evangelium wird das betont. Ja? Wir kennen den Text, da steht, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Dann wird ihm die Jesaja-Rolle gereicht und er liest vor und hält dann seine Predigt, die manchen leider nicht gefällt. Die letzte Erwähnung im Lukas-Evangelium vom Sabbat ist der Text in Lukas 23. Wir haben das auch schon erwähnt, wo es um die Frauen geht, die zum Grab gehen wollen. Mit anderen Worten, der ganze Dienst Jesu, sein öffentliches Wirken, wird im Lukas-Evangelium mit einem Sabbat begonnen und endet am Freitagabend, beziehungsweise mit der Ruhe am Sabbat. Der Sabbat rahmt das Wirken Jesu im Lukas-Evangelium ein. Das finden wir nicht so im Matthäus- oder Markus- oder Johannes-Evangelium. Gerade bei Lukas ist das aber so. Und ich denke, dass Lukas hier auch auf indirekte Art und Weise hier den Sabbat wichtig macht. Jesus, sein Dienst, eingerahmt vom Sabbat. Schauen wir uns diesen wichtigen Text an, der eben von diesen Frauen berichtet nach der Kreuzigung. Lesen wir, ich habe ihn da auch auf der Folie. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Die Juden haben ja in ihrer Zählung einfach nummeriert. Der erste Tag, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte Tag der Woche, der sechste Tag, der wurde dann auch Rüsttag genannt. Rüsttag im Sinne von vorbereiten. Die Schweizer unter uns, die könnten uns das besser erklären, aber ein Schweizer, wenn er sagt, er rüstet etwas, dann heißt es, er bereitet es vor. Ja? Also, der Rüsttag hat einen zusätzlichen Namen. Es ist der sechste Tag und der Rüsttag. Und der siebte Tag hat auch einen besonderen Namen. Er heißt Sabbat. Vers 55. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Es ist also in einer Bibelstunde für mich immer ein ganz wichtiger Abschnitt. Warum? Wann schreibt denn Lukas? Kommen wir mal auf diese Frage zu sprechen. Wann schreibt Lukas sein Evangelium? Puh. 20 Jahre danach? 80 Jahre danach? Ja, wann schreibt er denn sein Evangelium? Er schreibt ja nicht nur das Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte. Wir haben ja zwei Werke, die von Lukas stammen. Und höchstwahrscheinlich sind die nicht im Abstand von Jahrzehnten geschrieben, sondern zeitlich eins nach dem anderen geschrieben. Beide an Theophilus adressiert. Wann endet die Apostelgeschichte, wenn wir jetzt versuchen, ein Jahresdatum zu finden? Das Letzte, was berichtet wird, ist, dass Paulus, der sich auf den Kaiser beruft und dann auf dieser Fahrt, Schiffsfahrt nach Rom Schiffbruch erleidet, aber schlussendlich in Rom ankommt. Unter Hausarrest steht, aber da seine Judengenossen empfangen kann und ihnen von Jesus erzählt. Und dann hört die Apostelgeschichte abrupt auf. Sie berichtet nicht mehr davon, dass Paulus freikommt. Sie berichtet nichts mehr vom Märtyrertod des Petrus oder des Paulus. Sie muss also offensichtlich vorher geschrieben sein. Wann stirbt Petrus, beziehungsweise wann stirbt Paulus in Rom den Märtyrertod? Naja, das ist unter Nero. Nero stirbt 68, muss also 67, 68 spätestens gewesen sein. Und dazwischen sind noch ein paar Jahre vergangen. Wir können das ungefähr auf die frühen 60er Jahre datieren. Ich gehe davon aus, dass Lukas sein Evangelium und auch die Apostelgeschichte in den frühen 60er Jahren schreibt. Lukas erwähnt auch nicht mehr den Brand Roms und der Nero und die Christenverfolgung. Wahrscheinlich war das knapp vorher, dass er beides schreibt, sein Evangelium und die Apostelgeschichte. 64 war der Brand Roms, also dann sind wir irgendwo 62, 63, ganz grob gesprochen. Also, in den frühen 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Ja, warum ist es jetzt wichtig zu wissen? Schau dir mal auf diese Formulierung im Bibeltext. Sie ruhten nach dem Gebot. Geschrieben in den frühen 60er Jahren. Hätten die Christen zu diesem Zeitpunkt in den frühen 60er Jahren schon den Sonntag eingeführt, dann hätte Lukas das anders schreiben müssen. Dann hätte er sagen müssen, so wie die Juden oder die Christen damals halt noch den Sabbat gefeiert haben. Aber das steht nicht da. Sie ruhen nach dem Gebot, das so wie es hier formuliert ist, auch in den 60er Jahren noch immer Gültigkeit hat. Darum ist es für mich ein wichtiger Text. Ja? Also, ich leite davon ab, dass hier Lukas mit dieser Formulierung, sie ruhen nach dem Gebot, sehr wohl sagt, wir Christen, Anfang der 60er Jahre, wir haben selbstverständlich noch immer den Sabbat. Und das als Heidenchrist, der für Heiden schreibt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Argumentation. Das Gebot war zu diesem Zeitpunkt in den frühen 60er Jahren also nach wie vor bei den Christen, auch für die Heidenchristen, verbindlich. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die mir passiert ist. Ich habe da einer lieben Dame Bibelstunden gegeben. Sie war schon in Pension und sie ist auch schon zum Gottesdienst regelmäßig gekommen. Und dann war die Frage, Taufe, ja oder nein? Und sie hat gesagt, ja, es stimmt alles und sie möchte sich eigentlich taufen lassen, aber das mit dem Sabbat, für sie ist das alles einleuchtend und die biblischen Argumente sind da, aber wie gibt es das, dass die katholische Kirche eben den Sonntag hat? Und sie war gut katholisch. Und sie hat mich dann gefragt, ob es mir recht wäre, dass sie ihre katholischen Freundinnen und auch die Pastoralassistentin, die hat also theologisch studiert, katholische Theologie studiert, einlädt zu einem Gespräch und wir da den Sabbat diskutieren und die Frage Sabbat-Sonntag auch diskutieren. Und wenn das gut verläuft, dann gibt es kein Argument mehr, dass sie auffällt, um getauft zu werden. Ich habe gesagt, na selbstverständlich, können wir machen. Wir haben uns da an einem Vormittag getroffen, es waren eben hauptsächlich Pensionistinnen, die Pastoralassistentin, die war eine jüngere Frau, die war vielleicht so 35, höchstens 40, würde ich sagen. Wir sind da im Wohnzimmer bei ihr gesessen und sie als die Hausherrin, die Gastgeberin, hat das Gespräch geleitet und ich war erstaunt, wie gut sie den Sabbat verteidigen konnte. Obwohl sie immer gesagt hat, ich eine ältere Dame und nicht studiert, ich kann ja das gar nicht so gut, aber sie hat das perfekt gemacht. Ja? Und irgendwann sind wir eben zum Thema Sabbat-Sonntag ganz konkret gekommen. Ich habe mich am Anfang des Gesprächs ein bisschen zurückgehalten und schlussendlich ist es eben wirklich um diesen Text auch gegangen. Und ich habe gesagt, naja, in diesem Text steht doch ganz deutlich, dass Jesus am Freitag stirbt und am Sabbat im Grab liegt und dann, wenn man weiterliest, in Lukas 24 am Sonntag die Auferstehung stattfindet. Ja? Und die Frauen ruhen nach dem Gebot, wie es eben damals für alle Christen verbindlich und gültig war. Und diese Pastoralassistentin, ich muss heute noch lachen, die wurde plötzlich ganz unsicher und gesagt, ja, wer weiß, ob Jesus wirklich am Freitag gestorben ist. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, Karfreitag. Ne? Ja, stimmt, Karfreitag. Dann hat sie sich auch wieder besonnen und hat gesagt, das muss wohl der Freitag gewesen sein. Und dieser Text hat mir hier in der Argumentation also wirklich sehr gut geholfen. Also, verwendet ihn auch als Argument. Gut, schauen wir einen Schritt weiter. Gehen wir zum Johannesevangelium. Ich stelle wieder die Frage, wann schreibt denn Johannes sein Evangelium? Naja, Lukas schreibt schon spät, ja, in den 60er Jahren und offensichtlich schreibt Johannes noch später. Die Abfassung des Johannesevangeliums muss in die 90er Jahre des ersten Jahrhunderts fallen. Das ist also allgemein anerkannt, dass das Johannesevangelium das letzte Evangelium ist und man hat immer wieder das Gefühl, die anderen Evangelien sind ihm auch bekannt. Er schreibt neue Geschichten, die dort noch nicht berichtet wurden, weil das sowieso schon da ist. Und er möchte verhindern, dass wichtige Sachen über Jesus verloren gehen der Nachwelt. Und so schreibt er sie noch nieder. Ellen White sagt ausdrücklich an verschiedenen Stellen, dass Johannes der letzte der Apostel ist, der schreibt. Und sie sagt sogar ausdrücklich, er schreibt das Evangelium, nachdem er von Patmos zurückkommt, aus dem Exil wieder zurück nach Ephesus kommt. Das heißt, auf Patmos, auf dieser Insel, als Gefangener, bekommt er die Visionen, die zur Offenbarung führen, zum letzten Buch der Bibel. Und offensichtlich, so scheint es, ist das Evangelium noch nach der Offenbarung geschrieben. Wir sind also hier wirklich in den 90er Jahren. Johannes muss ein sehr alter Mann gewesen sein, in den 90er Jahren, und da schreibt er erst sein Evangelium. Das Interessante ist, dass Johannes zwei Sabbatheilungen sehr ausführlich beschreibt. Das erste ist die Geschichte vom Gelähmten am Teich Bethesda, der immerhin 38 Jahre lang krank war. Und das ist Johannes Kapitel 5. Und dann die zweite Geschichte vom Blindgeborenen, wo dann die Frage ist, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern. Und das findet auch am Sabbat statt. Das ist Johannes Kapitel 9. Das sind aber nicht kurze Episoden, die so mit 3-4 Versen abgehandelt sind, sondern das erstreckt sich immer, Kapitel 5, 1 bis 18, das ist ein längerer Abschnitt, und in Johannes 9 sogar über 41 Verse. Es kommt immer wieder zur Diskussion mit den jüdischen Zeitgenossen. Meine Schlussfolgerungen zu diesen zwei Geschichten. Ich glaube, Jesus provoziert mit seinen Heilungen. In beiden Fällen, der eine ist 38 Jahre lang, der andere ist blind geboren, sind Leute über Jahrzehnte krank. Und es wäre kein Problem gewesen, einen einzigen Tag zu warten, um die Heilung zu vollbringen. Ein einziger Tag hätte keinen großen Unterschied gemacht. Aber Jesus möchte hier offensichtlich eine Lehre über den Sabbat vermitteln. Darum macht er es ausgerechnet am Sabbat. Jesus kämpft für ein richtiges Verständnis des Sabbats. Darum wird auch von Johannes in beiden Fällen diese lange Diskussion danach berichtet. Sonst wäre das ja nicht notwendig gewesen. Jetzt kommt mein Argument. Wenn gerade Johannes die richtige Bedeutung des Sabbats betont, dann zeigt dies, dass der Sabbat Ende des ersten Jahrhunderts noch voll gültig war. Wisst ihr, was ich sagen möchte mit diesem Satz? Johannes hätte sich nicht die Mühe gemacht, für etwas viele Zeilen aufzuwenden, nämlich für den Sabbat, was schon längst abgeschafft war. Ende des ersten Jahrhunderts sind wir. Offensichtlich möchte Johannes seinen Lesern auch vermitteln, was ist richtig am Sabbat, was ist falsch am Sabbat. Heilen ist sehr wohl kompatibel mit einer Sabbatheiligung. Jesus macht hier keinen Fehler. Er möchte zeigen, das ist ein schöner Tag, ein Tag der Erlösung und Befreiung auch von der Krankheit. Und Johannes hätte nicht zwei Kapitel lang dieses Thema Sabbatheiligung lang diskutiert, wenn schon längst der Sonntag eingeführt worden wäre. Das passt nicht zusammen. Für mich ist also das Alter vom Lukas-Evangelium in Lukas 23 ein gutes Argument und diese zwei Berichte im Johannes-Evangelium für ein noch später abgefasstes Evangelium auch ein gutes Argument, um zu zeigen, der Sabbat wurde im ersten Jahrhundert weder von Jesus noch von seinen Nachfolgern, sprich den Aposteln, in irgendeiner Weise verändert oder abgeschafft oder für nichtig erklärt oder auf den Sonntag, auf einen anderen Tag verlegt. Das sind also für mich gute Argumente und er soll sie auch verwenden. Die sind, glaube ich, brauchbar. Gut, schauen wir weiter. Wir haben das gestern schon ganz kurz erwähnt. Wenn wir bei den Sabbatheilungen sind in den Evangelien, dann stellen wir fest, dass es insgesamt 7 sind. Ich habe sie hier aufgelistet. Der Mann mit einem unreinen Geist, das wird in Markus 1 und in Lukas 4 berichtet. Die Schwiegermutter des Petrus wird geheilt, Markus, Lukas, Matthäus. Ein Mann mit einer verdorrten Hand wird auch von drei Evangelien berichtet. Die Frau mit einem Geist der Schwäche, und das steht auch ausdrücklich dabei, 18 Jahre lang. Ja. Der Gelähmte am Teich Bethesda, ausdrücklich 38 Jahre lang. Der Blindgeborene, der offensichtlich auch schon ein erwachsener Mann ist, ja, weil seine Eltern dann sagen, fragt ihn doch selber, der kann selbst Auskunft geben. Und ein wassersüchtiger Mensch. Insgesamt sind es also 7 unterschiedliche Geschichten, die sich alle am Sabbat zutragen. Manchmal gibt es keinen Konflikt mit den Zeitgenossen und manchmal gibt es heftige Diskussionen und Jesus muss sich dafür rechtfertigen. Wenn wir das jetzt so insgesamt betrachten, dann stellen wir fest, nur eine der 7 Situationen spiegelt eine akute Krankheit wider. Das war die Schwiegermutter von Petrus. Die hat hohes Fieber und vielleicht ist sie wirklich todkrank. Ganz genau wird es im Bibeltext ja nicht gesagt, aber das war akut. Die anderen 6 Krankheiten waren nicht akut, die waren chronisch oder von Geburt her. Da gäbe es ja keinen Grund, aktiv sofort einzuschreiten. Jesus hätte diese Menschen daher auch an einem anderen Tag heilen können, so wie auch der Synagogenvorsteher sagt, bringt eure Kranken nicht am Sabbat, sondern eben, wenn der Sabbat zu Ende ist. Wenn er es ausgerechnet am Sabbat tat, wusste er, nämlich Jesus, dass sich einige provoziert fühlen würden und trotzdem tat er es. Warum? Am Sabbat soll man aktiv Gutes tun dürfen, sagt Jesus in Markus 3, Vers 4. Um falsche Vorstellungen zurechtzurücken und den Sabbat von Lasten zu befreien. Das kann man also auch bei Ellen White im Leben Jesu auf Seite 190 nachlesen. Um zu zeigen, dass der Sabbat ein schöner Tag ist, ein Tag der Befreiung. Und in Lukas 13, Vers 12 wird das ausdrücklich auch gesagt. In diesen Sabbat-Diskussionen geht es dann auch um die Frage, wie das mit Tieren zu handhaben ist, die da in eine Grube, in ein Loch, in eine Zisterne fallen. Ja? Schauen wir uns das an. Lukas 14, Vers 5, da spricht also Jesus und er sprach zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats. Also Jesus appelliert hier an das, was alle denken und glauben. Wenn da der Sohn oder auch das Tier in den Brunnen fällt, dann wird es von den meisten zumindest herausgeholt und gerettet. Wenn man sich das genauer anschaut, gab es darüber aber auch Diskussionen. In Qumran zum Beispiel wurde behauptet, schon im 2. Jahrhundert vor Christus, niemand leistet seinem Vieh Geburtshilfe am Sabbattag und fällt es in eine Zisterne oder in eine Grube, soll man es nicht am Sabbat heraufholen. Das ist Arbeit. Das wird also nicht getan. Bei einem Menschen schaut es ein bisschen anders aus und wenn es ein Menschenleben ist, das ins Wasser gefallen ist am Tag des Sabbats, lasse er ihm sein Kleid hinab, um ihn damit heraufzuholen. Aber ein Gerät trage er nicht. Also wenn ich da jetzt meinen Mantel dabei habe, darf ich den nehmen, um ihn da runterzureichen, um den Verunglückten heraufzuziehen. Aber eine Leiter holen, das ist am Sabbat nicht erlaubt. Steht da das Wohl meines Mitmenschen im Mittelpunkt bei so einer Denkweise? Sicher nicht. Ja? Rabbis in späterer Zeit, Rab, das ist also so die Abkürzung für Rabbi, Jehuda, der ist im Jahr 299 gestorben, hat gesagt, Rab, das ist also wieder ein früherer Rabbi, habe gesagt, wenn ein Stück Vieh am Sabbat in einen Wassergraben gefallen ist, so bringe man Decken und Polster und lege sie ihm unter. Kommt es herauf, so kommt es herauf. Das heißt, wenn es allein raufkommt, dann passt's. Wenn nicht, dann ist es wenigstens gepolstert. Ja? Manche haben dieser arabischen Lehrmeinung widersprochen. Man wandte ein, wenn ein Stück Vieh in den Wassergraben gefallen ist, so versorge man es mit Futter an seiner Stelle, damit es nicht sterbe. Mit Futter ja, mit Decken und Polster nein. Das war also eine... Es darf erfrieren und nicht verhungern, so nach dem Motto. Ja? Gut, die Gefahr für Erfrieren ist nicht ganz so groß in Palästina, weil es dort doch eine Spur wärmer ist, aber in der Nacht kann es trotzdem recht kalt werden. Aber das ist dann der Sabbat vorbei, dann kann man das Tier schon wieder herausholen. Ja? Das spiegelt also die Diskussion wider, wie sie höchstwahrscheinlich auch schon in neutestamentlicher Zeit geführt wurde. Lukas 13, den Text habe ich vorher gerade erwähnt. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge. 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll, aber an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Also er sagt, Sabbat heilen ist gleich Arbeit. Und Jesus sagt, nein, diese Gleichsetzung, die stimmt nicht. Jesus sagt, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Merkt euch auch diesen Text, Lukas 13, Vers 16. Die Frau... chronisch krank, 18 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit, soll ausgerechnet am Sabbat gelöst werden von ihren Fesseln. Das ist Befreiung im buchstäblichen Sinn. Die Krankheit fällt von ihr ab, sie ist gesund. Aber wir merken, dass hier auch dieses Thema Erlösung wieder eine Rolle spielt. Der Sabbat hat etwas mit Erlösung zu tun. Das passt zum Sabbat. Bei den Krankenheilungen war die Diskussion bei den Rabbis, ob jeweils eine Sache akut ist oder chronisch. Da ein Zitat aus der Mischna: Wenn jemand Halsschmerzen hat, so darf man ihm am Sabbat Medizin in den Mund einflößen, weil hierbei ein Zweifel der Lebensgefahr vorliegt und jeder Zweifel der Lebensgefahr verdrängt den Sabbat. Also wenn die Person sterben könnte, dann darf man die Medizin verabreichen. Man darf am Sabbat nicht Leidtragende trösten und Kranke besuchen, so die Schule Schammais. Die Schule Hillels erlaubt dies. Also Schammai und Hillel, das waren zwei ganz berühmte Rabbis, die haben so 30 Jahre vor Christi Geburt gelebt, sind also zeitlich vor Jesus und den Aposteln einzuordnen. Und die haben auch zum Beispiel die Frage der Ehescheidung diskutiert. Und der Schammai war der Konservativere normalerweise, der hat gesagt, nein, keine Ehescheidung. Der Hillel hat gesagt, kein Problem, wenn deine Frau das Essen anbrennen lässt, such dir eine andere. Ja. Das war also der Hillel. Hier in dieser Sabbatfrage muss ich sagen, da kann ich dem Schammai aber nicht zustimmen. Ja. Jesus sagt dezidiert, Leidtragende trösten, Kranke besuchen oder sogar Kranke heilen und ihnen sagen, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist am Sabbat sehr wohl möglich. Ja? Also wir sehen hier, wie Jesus da mitten auch in diesen innerjüdischen Diskussionen steckt, aber sich eindeutig positioniert. Und was macht Jesus? Er fragt nicht, ob das jetzt eine Krankheit ist, die lebensbedrohlich ist, sondern er heilt einfach. Weil der Sabbat, Tag der Befreiung von der Krankheit, der Befreiung von der Sünde und daher Befreiung im Sinne von Erlösung ist. Schauen wir uns noch als letzte Geschichte für heute Vormittag Markus Kapitel 2 an. Vielleicht schlagen wir das auf. ist also der Schlussabschnitt im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Und da geht es eben auch um den Sabbat. Markus 2, ich lese da ab Vers 23 bis zum Vers 28. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Das wäre also nach jüdischer Mischna Arbeit gewesen, das war Ernten, ja, das geht nicht. Und die Pharisäer sagten zu ihm, siehe, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist. Und er spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abiatas des Hohepriesters und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren. Und jetzt kommen diese bedeutsamen Worte im Vers 27 und 28. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbat. Jesus zitiert da so eine merkwürdige Geschichte von David, die wir aus dem Alten Testament ja auch kennen. Und im Tempel oder damals noch in der Stiftshütte, der Tempel wird ja dann erst von Salomo gebaut, gab es diesen Schaubrotetisch. Und diese Schaubrote wurden immer am Sabbat ausgetauscht und durch neue Schaubrote ersetzt. Und sogar die Juden im ersten Jahrhundert sind davon ausgegangen, dass David gerade beim Wechsel der Schaubrote zum Ort kommt. Das heißt am Sabbat. Dann würde diese Geschichte nämlich ganz besonders gut auch zu dieser Sabbatfrage passen. Jesus ist hier am Sabbat unterwegs am Feld. Warum ist er nicht nach seiner Gewohnheit in der Synagoge, stellt man sich so die Frage. Ja? Naja, offensichtlich war er am Sabbat Vormittag in der Synagoge, wurde aber leider nicht zum Essen eingeladen, wie man das mit Besuchern ja tun sollte, sondern ist am Sabbat Nachmittag hungrig mit seinen Jüngern noch einmal draußen. Und da fangen die Jünger an, eben wie das junge Leute so machen, ohne nachzudenken, etwas auszuraufen und diese Körner auszumahlen und zu essen. Und Jesus verteidigt seine Jünger den Pharisäern gegenüber und sagt dann eben, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Hier steht das Wort Mensch und nicht das Wort Jude. Bedenkt das. Es steht hier das Wort Mensch, auch im Grundtext. Mit anderen Worten, wenn Jesus dieses bedeutsame Wort formuliert, dann denkt er wieder, dass der Sabbat universell gültig ist. Für den Juden natürlich auch, aber auch für den Heiden, auch für den Heidenchristen. Markus schreibt sein Evangelium ja, wie die Tradition sagt, für die Gemeinde in Rom. Und dort gab es natürlich auch viele Heidenchristen. Dort steht das Wort Mensch. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Nicht für den Juden oder für den Israeliten, sondern für den Menschen. Das heißt für jeden Menschen. Jesus möchte den Sabbat von unnützen Lasten befreien. Wir haben das schon im Zitat von Ellen White gelesen. Das war so schwierig, den Sabbat zu halten, und es war keine Lust und Freude mehr. Und Jesus möchte dem entgegensteuern. Jesus ist auch gegen Legalismus. Schon für das Einhalten der Gebote, bitte. Ja? Aber nicht für Legalismus. Und im zweiten Satzteil sagt er, ich, der Menschensohn, das ist Selbstbezeichnung von Jesus in den Evangelien, ich glaube so an die 40 Male, sagt er, ich bin auch Herr des Sabbats. Damit sagt Jesus indirekt, dass er der Messias ist. Dieser Ausdruck Menschensohn kommt ja aus Daniel Kapitel 7. Da heißt der Uralte mit weißen Haaren da so hell glänzend, da kommt einer wie ein Menschensohn zu ihm im Himmel. Das ist Daniel 7. Und die Juden haben gesagt, dieser Menschensohn, der da in Daniel 7 erwähnt wird, das ist der Messias. Und Jesus bezeichnet sich hier indirekt als Messias, wenn er von sich selbst als vom Menschensohn spricht. Wenn ich den Sabbat respektiere, dann auch Jesus als meinen Herrn. Wir als Christen dienen ja einem Herrn. Jetzt sind wir in der Lektion beim Römerbrief und Paulus stellt sich auch so vor. Ich, Knecht Jesu Christi, ich bin ein Diener, ein Sklave von meinem Herrn Jesus. Der Sabbat hat also mit dieser grundsätzlichen Anerkennung zu tun, dass Jesus mein Herr ist. Wenn jemand den Sabbat hätte ändern dürfen, dann nur der Herr des Sabbats und niemals seine Jünger. Wenn Jesus der Herr des Sabbats ist, dann hätte ein Paulus in der Apostelgeschichte nicht verändern dürfen. Oder sonst irgendjemand. Das geht nicht. Nur der Herr darf ändern, oder? Er ist doch der Chef. Noch eine letzte Seite. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 10, Johannes, Patmos, dort lesen wir, ich war an des Herrn Tag im Geist. Und viele Leute heute sagen, der Tag des Herrn, das ist der Sonntag. Ja? Diese Schrift vom Papst, die heißt ja Dies Domini, das ist das Lateinische, Tag des Herrn. Und damit ist der Sonntag gemeint. Aber Offenbarung 1, Vers 10 meint offensichtlich nicht den Sonntag, sondern den Sabbat. Hier ein Zitat von Ellen White, wo sie sagt, es war an einem Sabbattag, als der Herr der Herrlichkeit dem verbannten Apostel erschien. Johannes hielt diesen Tag auf Patmos ebenso heilig wie zu der Zeit, da in den Städten und Dörfern Judäas zum Volk gepredigte. Steht also im Wirken der Apostel auf Seite 578. Jetzt vergleichen wir doch Markus 2 mit Offenbarung 1, Vers 10. Im Griechischen steht in Offenbarung 1, Vers 10, Kyriake. Das ist ein Adjektiv. Wir haben da kein passendes deutsches Wort zum Herrn gehörig. So könnte man das wohl am besten übersetzen. Ja? Ich war am Tag, zum Herrn gehörigen Tag, im Geist, in der Vision, und dann sieht er ja Jesus zwischen den Leuchtern. Ja? Zum Herrn gehörig. Herrisch oder so, das passt nicht. Ja? Das ist also nicht brauchbar. Also zum Herrn gehörig. Dort steht Kyriake. Und in Markus 2,28 steht, ich, der Menschensohn, bin Kyrios. Und wir merken Kyriake, das Wort in Offenbarung 1, und Kyrios vom Klang her, Markus 2, sind verwandt miteinander. Offenbarung 1, Vers 10, das Adjektiv, Markus 2, das Substantiv, der Herr. Mit anderen Worten, wenn Jesus der Herr ist, und das wurde nie verändert, diese Autorität wurde auch nie weitergegeben, dann gäbe es nur die eine Möglichkeit, dass der Herr selbst eine Veränderung Veränderung bewirkt, was aber nirgendwo in der Bibel zu lesen ist. Also mit anderen Worten, Markus 2 ist also ein ganz wichtiger Text. Der Sabbat für alle Menschen und nur Jesus als der Herr hat die absolute Autorität über den Sabbat. Für mich auch eine schöne Geschichte für die Praxis. Jesus war offensichtlich vorher in der Synagoge beim Gottesdienst. Am Nachmittag ist er draußen in der Natur. Es passt zur Schöpfung, zum Sabbat. Mit wem ist er dort? Mit seinen Jüngern. Man könnte sagen, mit seinen besten Freunden. Fast Ersatz für seine Familie, die ihn damals noch nicht so recht angenommen hat. Ja? Also dieser Text Markus 2 spiegelt auch Sabbatpraxis wider. Synagogengottesdienst am Vormittag, Natur am Nachmittag, Freundschaft und Familie und Ruhe am Nachmittag. Und damit wollen wir für heute schließen. Morgen werden wir uns dann die Apostelgeschichte noch anschauen und dann auch die schwierigen Texte anschauen. Kolosser 2, Vers 16 und Römer 14 und eben Apostelgeschichte 20, wo behauptet wird, dass hier das erste Mal der Sonntag eingeführt wurde. Und das wollen wir uns ganz genau anschauen, um hier sicher zu sein, wie wir das alles zu verstehen haben. So.